SRF 1.
Einsam muss man sich das vorstellen, vor allem einsam. Also das Kloster ist auf 1500 Meter Höhe in einer Schlucht mitten im Sinai-Gebirge. Drumherum hat es lang nichts. Und wie eine Burg ist das Kloster auch ausgebaut. Eine Festung mit einer Pilgerherberge, mit einem Ikonenmuseum und mit einem weltberühmten Handschriftenarchiv.
Alles Gründe, wieso dass das Katharinenkloster auch UNESCO-Welterbe ist. Etwas, was natürlich auch viele Touristen in der entlegenen Region anzieht. Nehme ich an.
Ja, bis zu 50'000 Menschen im Jahr, vor allem christliche Pilgerinnen und Pilger. Wobei der Pilgertourismus eben wegen dieser schwierigen Sicherheitslage jetzt auch schon länger stagniert. Und der ägyptische Staat hat ein grosses Interesse, dass diesen griechisch-orthodoxen Mönchen dort nichts passiert. Wie auch diesen Kulturschätzen natürlich nicht und auch den ausländischen Pilgerinnen und Pilger. Und darum ist es ja auch so bewacht von der Polizei. Aber es bleibt ein Herzleben dort oben.
Aber warum entscheidet sich denn griechisch-orthodoxe Mönche dafür, für das gefährliche Leben, für den gefährlichen Ort in Ägypten?
Das ist eben ein ganz spezieller Ort. Also ein Ort, der von Juden, Christen und auch Muslimen von jeher von Bedeutung war. Also die orthodoxen Christen glauben, dass das Kloster auf den Wurzeln von dem Dornbusch gebaut war, wo als brennender Dornbusch in der Bibel vorkommt. Also da redet ja Gott selber zu Mose, offenbart sich dem Mose eine ganz zentrale Bibelstelle. Und nachher offenbart sich Gott ja dann auch mit seinen Geboten, mit der Tora auf dem Sinai. Und die Mönche heute hielten hier auch tatsächlich ein Busch, ein Gestrüpp innerhalb von dem Klostergebäude, wo sie eben meinen, das sei noch von dem Dornbusch von dem Mose gewesen.
Ja, sind wir jetzt im Bereich von der Frömmigkeit und Tradition. Wir haben es aber vorher auch angesprochen, die Kulturschätze, Schätze, die immer noch in dem Katharinenkloster gelagert sind. Was sind das für Schätze?
Das sind vor allem Ikonen, also heilige Bilder von unschätzbarem Wert, weil sie eben so alt sind und sie zeigen, wie sich die christliche Kunst überhaupt erst einmal entwickelt hat aus der Antike heraus. Das ist auch für die Wissenschaft sehr interessant. Und auch für die Bibelwissenschaft unschätzbar sind die Bibelhandschriften auf dem Sinai. Auch die zählen zu den ältesten von der Welt. Es sind einige schon gestohlen worden, auch von Europäern, und liegen jetzt in London oder sonst noch im Westen. Aber es hat immer noch Handschriften, die 1000 Jahre alt sind, dort oben. Und für die bauen die Griechen jetzt auch ein Spezialmuseum in dem Kloster.
Und das Zusammenleben mit den Muslimen rund um in Ägypten? Also hat der Ort auch eine positive Bedeutung für die Muslime?
Sehr. Vom Prophet Mohammed selber ist überliefert, als er das Kloster besucht habe. Er sei gastfreundlich aufgenommen worden und darum habe der Prophet schriftlich garantiert, dass das Katharinenkloster bestehen bleiben sollte. Und alle Sultanen nachher, die haben sich auch an das gehalten. Die haben diesen Mönchen so eine Art von Schutzbrief ausgestellt. Also man kann das Original auch noch sehen in einem Museum in Istanbul. Außerdem profitieren ja die Beduinenstämme rundum seit Jahrhunderten von dem Kloster. Also es gibt Arbeitsplätze, sie arbeiten für das Kloster und auch für die Pilgerscharen, die da kommen. Und es hat sogar eine kleine Moschee auf dem Klosterareal. Also man kann wirklich von einer christlich-muslimischen Symbiose reden.
Ein Zusammenleben und ein Voneinander profitieren. Die jahrhundertlange Symbiose im Katharinenkloster im Sinai in Ägypten. Danke vielmals für die Informationen, Judith Wipfler. Wir haben darüber berichtet, weil eben das Katharinenkloster, das älteste Kloster weltweit, das noch in Betrieb ist, diese Woche negativ einmal mehr in den Schlagzeilen war, wie sie darauf einen Anschlag probiert haben.
I was walking down a lonely road. Upon my shoulders lay a heavy load, like the millions I didn't understand. I had a savior waiting to take my hand. Then one evening, as the sun set low, I heard a story of how he loved me so. Now I'm happy 'cause he came to me and set me apart. He put his love down deep in my heart. I got a love, love down deep in my heart. I got a love down deep in my heart. I got a peace that passes all understanding. Got a new love and it's never ending. The love I've got is oh so true. It got a hold on me and it won't turn loose. I got a love, love down deep in my heart. I got a love down deep in my heart. I wanna tell you, since Jesus saved my soul, that old devil is trying to gain control. So every morning before I start my day, I read my Bible and take some time to pray. Then Jesus tells me that he's my Savior and friend, and he will love me until the very end. So when I trust him and obey him and keep doing my part, I'll have his love down deep in my heart. I got a love, love down deep in my heart. I got a love down deep in my heart. I got a peace that passes all understanding. Got a new love and it's never ending. The love I've got is oh so true. It's got a hold on me and it won't turn loose. I got a love, love down deep in my heart. I got a love down deep in my heart.
Peaches und Night Fever. Das ist die Sendung Zwischenhalt, Religionssendung bei SRF 1. Die gibt es immer am Samstagabend vom 6:30 bis am 7. Wir kommen zu unserem aktuellen Thema, unserem zweiten aktuellen Thema von dieser Woche. Er ist wahrscheinlich der umstrittenste Bischof in der Schweiz, der Vitus Horndor, der Bischof von Chur. Immer wieder war er in der Schlagzeile, es hat Protest gegen ihn gegeben, viele haben seinen Rücktritt gefordert. Gestern hat der Vitus Horndor jetzt seinen Rücktritt eingereicht. Aber nicht wegen dem Protest, sondern weil er mit 75 laut dem Kirchenrecht muss den Rücktritt einreichen. Der Papst muss den Rücktritt dann noch annehmen und dann gibt es zu Chur einen neuen Bischof. Antonia Moser schaut zusammen mit dem Thomas Binotto, Chefredakteur vom Pfarrblatt von der römisch-katholischen Kirche im Kanton Zürich, auf die Geschichte von dem bewegten Bistum zurück. Und das macht sie in dem Moment bei uns auf SRF 1.
Thomas Binotto, Sie beobachten das Bistum Chur jetzt schon lange. Warum hat man das Gefühl, es gibt eigentlich nur in diesem Bistum Chur Probleme in der Schweiz?
Es gibt einfach in diesem Bistum Chur eine gewisse Kontinuität von schwierigen Zeiten mit Bischöfen. Und das hat eigentlich schon angefangen mit dem Bischof von Drach, der 1962 Bischof geworden ist und der Vorgänger war von Vitus Horndor. Er war am Anfang relativ progressiver Bischof und ist immer zurückgezogener worden, immer misstrauischer worden, hat dann den Wolfgang Haas als Weihbischof geholt, der praktisch installiert als sein Nachfolger. Dann ist der Wolfgang Haas Bischof geworden, extrem konservativ, viel Kreis, viel Protest gegen sich. Dann hat man den entfernt. Der Amedee Grab war sehr umgänglich, hat aber nicht wahnsinnig viel verändert. Und der Vitus Horndor hat halt in einem gewissen Sinn wieder beim Wolfgang Haas angeknüpft. Also es gibt einfach eine gewisse Kontinuität von Bischöfen, die ich finde, die stark durch Misstrauen geprägt sind. Misstrauen gegenüber den Gläubigen.
Und warum die Kontinuität? Ist das ein Zufall oder hat man da einfach immer wieder schön den Nachfolger reingeholt sozusagen?
Wie immer, ein Teil ist wahrscheinlich Zufall. Vielleicht hätte der Amedee Grab beispielsweise können gewisse Sachen verändern, wenn eine gewisse Personalentscheid gefällt hat. Hat er aber nicht gemacht. Aber klar ist natürlich, wenn eine bestimmte Kette mal da ist von Bischöfen, die holen dann gewisse Leute auch her. Die sind auch wie ein Magnet für gewisse Kreise. Und dann gewinnen die natürlich unter Umständen auch Einfluss. Und es ist nicht einfach, den so schnell wieder loszuwerden.
In den Medien ist das Bistum Chur immer wieder gut vertreten gewesen. Was glauben Sie denn so? Sie beobachten das schon 20 Jahre, Thomas Binotto. Was sind denn so die grössten Probleme, die es immer wieder am meisten Streit gegeben hat?
Also ganz viel Streit gibt es immer um das Thema Liturgie. Wird Liturgie korrekt gefeiert? Also wer darf predigen, wer darf nicht predigen? Und dann immer wieder die Frage, Sexualität ist immer wieder ein Thema in verschiedenen Hinsichten. Aber das sind auch ein bisschen Themen, die immer in der katholischen Kirche, jetzt nicht nur im Bistum Chur, immer wieder kommen als Themen.
Wenn das jetzt aber Themen sind in der ganzen Kirche, warum kocht es denn einfach nur im Bistum Chur auf? Könnte ja in allen anderen auch im Prinzip.
Ich glaube, wenn man da einfach besonders ungeschickt damit umgeht, vielleicht auch Wut, dass es eben aufkocht. Man kann natürlich viele Themen unterschiedlich ausdrücken. Also nehmen wir den Papst, der sagt, wer bin ich, dass ich einen homosexuellen Tag verurteile? Damit hat er noch nicht wahnsinnig viel Progressives gemacht. Aber einfach rein von dieser Aussage her ist das natürlich nicht eine ausschliessende Aussage, sondern wo er eigentlich eine Tür aufmacht. Und im Bistum Chur ist halt die Kommunikation eher so, man macht die Türen zu und sagt, also katholisch ist nur noch das, das, das und alles andere ist im Fall nicht mehr katholisch und tut das ganz rigid zum Ausdruck bringen. Es ist auch eine Frage vom, wie man etwas sagt.
Die Kommunikation ist eigentlich das grösste Problem. Da hat es ja auch ziemlich lauten Widerstand gegeben. Also man denkt zum Beispiel an die Allianz «Es reicht» von Jungwach Blau Ring über den Schweizerisch-Katholischen Frauenbund bis hin zu der Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche. Sind da ganz verschiedene Gruppen dabei. Nützt so ein Widerstand überhaupt etwas, wenn die jetzt auf die Straße gehen und protestieren? Ist das bei einem Bischof wie beim Vitus Horndor überhaupt angekommen?
Also ich glaube, es nützt, aber es nützt, glaube ich, vor allem denen, die ein Unwohlsein haben, also die eigentlich von dem Protest überzeugt sind, damit sie spüren, ich bin nicht alleine mit meinem Protest, das ist nicht einfach nur mein Problem, sondern das ist unsere gemeinsame Haltung. So ein Typ wie der Bischof Horndor, habe ich das Gefühl, bestärkt das eher in seiner Position, weil er gewissermaßen so die Idee hat von einem Leiden für die Kirche, von einem Martyrium für die Kirche, und weil er halt den richtigen Glauben, den unverfälschten Glauben vertritt, muss er halt auch leiden. Das heisst, wenn man ihn immer in Angriff, umso mehr hat er das Gefühl, ich mache genau das Richtige, darum werde ich jetzt angegriffen.
Der Vitus Hunter hat ja aber nicht nur sozusagen Feinde gehabt, sondern auch sehr viele Unterstützer. Von welcher Seite hat er denn Unterstützung bekommen?
Also sicher von der sogenannten traditionalistischen Seite, konservativen Seite. Die stehen ihm sicher nahe. Man muss allerdings sagen, dass diese Seite im Bistum selber eine kleine Minderheit ist. Aber die tut sich natürlich jetzt über verschiedenste Bistümer hinweg, über den ganzen deutschsprachigen Raum zumindest, tun die sich wie zusammen. Und für die ist der Vitus Hunter gewissermaßen ihre rechtgläubige Bischof, der das auch vertritt. Das ist gewissermaßen seine Basis. Die ist aber, glaube ich, nicht am stärksten im Bistum Chur, sondern das geht dann über die Bistumsgrenzen aus.
Für den einen ist er der Held, für die anderen der Feind. Jetzt hat er seinen Rücktritt eingereicht. Wenn der Papst den annimmt, dann wird es dann einen neuen Bischof geben. Was glauben Sie, was braucht es jetzt da für eine Person?
Also ich glaube, es braucht eine integrative Figur, sehr integrativ, weil durch die letzten 20, 30 Jahre sind die Gräben immer grösser geworden. Und weil die Gräben so gross sind, muss sie nicht nur sehr integrativ sein, sie muss auch wirklich führungsstark sein. Also es muss jemand sein, der wirklich bereit ist, auch eine Führung im Bistum auf eine gute Art und Weise, also eine Führung, die heisst, ich mache das Dach eben wieder weit und als Bischof garantiere ich, dass unter dem Dach auch wieder viel Platz hat. Die braucht es unbedingt.
Und wenn man noch ein Orakel wagt, was glauben Sie, wer wird der neue Bischof?
Ich habe wirklich keine Ahnung und ich würde es auch nicht wagen, das Orakel, weil die Erfahrung zeigt, die Namen, die man nennt, die sind sofort weg vom Fenster. Und abgesehen davon habe ich die Erfahrung gemacht, dass es häufig nicht die Personen sind, die man als Hoffnungsträger bezeichnet, die den meisten bewirken. Sondern manchmal sind es gerade Leute, die man gar nicht so viel erwartet von, die nachher sehr viel können bewirken können. Und auf das hoffe ich eigentlich. Ich hoffe einfach auf jemanden, der uns überrascht. Positiv.
Auf eine Überraschung hofft Thomas Pinotto, der Chefredakteur vom Fahrblatt der römisch-katholischen Kirche im Kanton Zürich, nach dem Rücktrittsgesuch vom Vitus Hunter, Bischof von Chur. SRF 1 am Samstagabend jetzt in Graz mit dem Glockengeläut zum Sonntag. Und das Geläut kommt heute von der reformierten Kirche von Münzigen im Kanton Bern. Vor 16 Jahren hat man in der Münziger Ortsgeschichte die Sätze hier können lesen. Allabendlich stauen sich Autokolonnen im Dorf. Auch tagsüber ein ununterbrochenes Gefahre. Vom und zum Bahnhof strömen Hunderte. Münsingen ist eine typische Agglomerationsgemeinde, die in den letzten 60 Jahren stündlich 5 Quadratmeter Boden der Landwirtschaft wegnahm. Tja, reist man mit dem Zug von Bern auf Thun, fällt einem etwas ganz besonders auf. Westlich von der Gleis eine schlossähnliche Anlage in der offenen Landschaft. Das Psychiatriezentrum PZM. Der Friedrich Glauser hat sie in seinem Roman «Matto regiert» bekannt gemacht. Und das PZM ist bis heute der grösste Arbeitgeber von Münsingen. Es ist untrennbar mit dem Dorf verbunden. Wer Münsingen sagt, meint damit sehr oft in erster Linie das PZM. Die reformierte Kirche von Münsingen ist um 1710 entstanden. Anfangs 20. Jahrhundert ist der mittelalterliche Turm umgestaltet und auf 47 Meter erhöht worden. Und der Innenraum schließlich hat man 1907 im Sinn und Geist vom Heimatstil an einer gründlichen Renovation unterzogen. Zu hören sind jetzt 5 Glocken mit einem Psalmvers, der auf der zweitkleinsten und jüngsten steht. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Thank you.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.